Ich lese uns jetzt aus dem Wort Gottes, Psalm 16. Ein Juwel Davids, bewahre mich Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Leid erleben. Ich werde ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern und ihren Namen nicht in meinem Mund führen. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Mir ist ein schönes Erbe zuteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch bei Nacht ermahnt mich mein Herz. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Du tust mir den Weg zum Leben kund. Vor dir ist Freude in Fülle, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Worte des lebendigen Gottes.
Die Gesichter sind etwas anders, als ich sonst gewohnt bin. Aber das ist auch schön, neue Gesichter kennenzulernen. Himmlischer Vater, wir haben gesungen, dass du unser Herz öffnest für dein Wort. Und ich danke dir, dass du ein Wort für unser Herz hast aus der Ewigkeit, heute und für hier. Amen. Zwei Bemerkungen gleich am Anfang. Da war schon öfter von Erbe und Erben die Rede. Ich werde heute nicht über Erbschaftssteuer und solche Dinge reden. Da ist die Zeit zu kostbar, sondern über Dinge der Ewigkeit. Und zum Zweiten, gegen Ende werden wir ein paar kleine Ausflüge ins Neue Testament machen. Ich halte das für wichtig, dass wir manche Dinge in diesem Psalm besser verstehen. Soweit nur zur Orientierung. Psalm 16. Dieses Gebet des Königs David hat in meiner Lutherbibel den Titel »Das güldene Kleinod«. Ein kleines, aber sehr kostbares Schmuckstück. Die gleiche Überschrift haben übrigens auch die Psalme 56 bis 60, falls Sie da auch darüber beten wollen. Dies ist das Gebet eines Menschen, der wirklich in Not ist. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Wann David diesen Psalm gebetet hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich in hohem Alter. Er mag vielleicht sich erinnern, wie der König Saul ihm nachstellte und in einer Felsennische er um sein Leben bangte. Bekannt ist uns David eher als der Held, der den Riesen Goliath bezwang, oder als der prominente König von Israel. Als Hirtenjunge war er der Beschützer der Herde. Aber jetzt scheint seine Situation eine ganz andere zu sein. Jetzt hat er es nötig, beschützt zu werden. Ein Flüchtender schreit um Hilfe, um Schutz. David weiß, wenn ich zu Gott renne, dann bin ich in Sicherheit. In unseren Tagen hören wir immer wieder von Flüchtlingen aus Pakistan, Syrien, Afrika und weiß ich woher, überall. Wenn es den Menschen gelingt, den Kugeln und Bomben der Feinde in ein Flüchtlingslager zu entkommen, was nicht unbedingt der schönste Platz zum Leben ist, dann können sie einigermaßen sicher sein. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung und Erinnerung. 1945, ich war gerade 8 Jahre alt, mussten wir vor der russischen Armee von zu Hause fliehen. Auf einem Schiff im Konvoi mit etwa 5 anderen Schiffen gelangten wir von Danzig quer durch die Ostsee Und das muss ich schon sagen, unter Gottes Geleit, auch sicher in Kopenhagen. Vielleicht haben einige von euch den Film gesehen, Der Untergang der Gustloff. Von den etwa 10.000 Menschen, die an Bord waren, sind 9.000 in der eiskalten Flut der Ostsee ertrunken. In Kopenhagen fanden wir Zuflucht in einem Flüchtlingslager. 3,5 Jahre waren wir von Stacheldraht umgeben. Wir konnten nicht einmal in die Stadt oder sonst wohin gehen. Und dennoch, für uns wurde gesorgt und wir waren sicher. David wusste, wenn ich zu dir hinrenne, Herr, dann bin ich sicher. Warum musste David um sein Leben rennen? Wir wissen, dass der König Saul den jungen David am Königshof angestellt und ihn sogar zu einem seiner Armeekommandanten gemacht hatte. Aber wir können auch verstehen, warum der König plötzlich auf diesen jungen Hecht eifersüchtig wurde. Eines Tages, als Soldaten erfolgreich von der Schlacht heimkehrten, jubelten die Massen des Volkes. König Saul hat 1.000 erschlagen, aber David hat 10.000 erschlagen. Saul war ja Realist. Er wusste, eines Tages wird dieser David auf dem Thron sitzen. Deshalb wollte er ihn so schnell wie möglich beseitigen. Aber Sauls Problem war ja eigentlich nicht der David. Er wusste doch, wie jeder von uns, eines Tages werden wir auf jeden Fall den Deckel bedienen. Über uns der Deckel zugemacht und ein anderer wird unser Nachfolger sein. Sauls wirkliches Problem war sein eigener Ungehorsam gegen Gott. Deshalb sagte Gott, du bist nicht mehr mein Mann und ließ ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Aber wir sollten nicht denken, dass Davids Leben leichter war, nachdem er selber König geworden war. Täglich hatte er weitreichende Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich hatte er sich ständig mit heftigen Problemen in seiner eigenen Familie herumzuschlagen. Unter seinen eigenen Kindern gab es nicht nur einen Mörder. Sein begabter Sohn Absalom startete eine Revolution gegen seinen Vater, um ihn vom Thron zu jagen. Wir sehen, das Leben eines Königs ist alles andere als einfach. Lasst uns kurz einen Blick in unser eigenes Leben werfen. Manche Tage beginnen recht turbulent. Ich stehe unter dem Druck der Arbeitslast. Schon ein Blick auf den Terminkalender macht mich nervös. Der Chef sitzt mir ständig im Nacken. Oder schon nächste Woche ist der erste Examenstermin. Das kostet eine Menge Kraft und Nerven. Und du weißt nicht, wie mit allem über die Runden zu kommen. Dann hören wir David sagen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wenn er zu meiner Rechten steht, dann kann ich festbleiben. Dann kann mich so schnell nichts umhauen. Aber mal ehrlich, an so einem turbulenten Tag, wenn deine Nerven blank liegen, sagst du da auch so wie David? Ist es nicht oft so, dass die Umstände, in denen wir gerade stecken, uns gefangen nehmen und wir gar keine Zeit haben für den Gedanken, dass Gott gerade dann, wenn wir in der Klemme sind, sich um uns kümmern will? Aber das ließ David nicht gelten, sonst wäre er längst untergegangen in dem wirren Ablauf seines Lebens. Wie kann der David sagen, nichts kann mich erschüttern, weil der Herr immer da ist? Dies ist sein Geheimnis. Er hat es eingeübt, einen Freiraum zwischen sich und die Umstände zu setzen. In meiner englischen Bibel heißt es im Vers 8, I have set the Lord always before me. Ich habe den Herrn immer vor mich gesetzt. Ich habe gesetzt. Sie merken, ihr merkt, das ist etwas Aktives. Deshalb sage ich, David hat das eingeübt. Das kommt nicht so automatisch. Ich nehme an, einige kennen Peter Hane vom zweiten Fernsehen, den TV-Moderator. Einmal wurde er von einem Freund gefragt, wie schaffst du das überhaupt, in diesem hektischen Laden vom Fernsehen als Christ über die Runden zu kommen? Und Peter Hane sagte, naja, morgens, da übergebe ich mich Gott für den Tag und so tagsüber, da bleibe ich immer in Rufnähe. Und dann habe ich einen Satz gelesen von dem bekannten Theologieprofessor Thielicke. Man muss dem Prediger anmerken, dass er die Limonade, die er auf der Kanzel ausschenkt, auch selber trinkt. Vielleicht möchte nun jemand wissen, ob ich das Gesagte persönlich auch praktiziere. Ehrlich gesagt, ich bin immer noch am Lernen. Mit diesem Blick in ständiger Rufnähe zu Gott zu sein. Im Februar 2008 flog ich mit meiner Frau in die Türkei für eine Woche. Am zweiten Tag wollten wir etwas aus der einheimischen Küche essen und fanden ein kleines Restaurant, etwa 1 Kilometer vom Hotel entfernt. Und dann, nach etwa 300 Metern auf unserem Rückweg, passierte es. Plötzlich schrie Sigrid auf, irgendwas ist gebrochen. Ich konnte sie gerade noch abfangen, bevor sie hinfiel. Sie konnte keinen Schritt mehr gehen. Gleich nebendran war ein weites Feld, da war ein kleiner Bus, wo der Fahrer gerade seine Mittagspause machte, der hat das mitbekommen, kam schnell angefahren mit dem Bus und da haben wir die Sigrid reingehievt. Auf die Treppe im Bus mit offener Tür sind wir dann bis zum Hotel gefahren, die letzten 100 Meter. Und vor dem Hotel war der Sanitätswagen postiert für die ganze Gegend. Der hatte wohl auf uns gewartet. Schnell in den Krankenwagen rein, angeschnallt und ab ging's ins Krankenhaus. Sigrid auf der Bahre, ich sitzend neben ihr. Da konnten wir nichts anderes tun, als unsere Hände falten in einer Mischung aus Angst und Dankbarkeit. Herr, du hast den Durchblick. Wir wissen nicht, warum gerade jetzt. Wir können uns nur in deine Hände fallen lassen. Das war alles. Wenn wir ehrlich sind, in Gottes Schule können wir keine Reifeprüfung machen. Lernende bleiben wir immer bei ihm. Das ist auch gut so. Jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit noch kurz zurück auf die Verse 5 und 6 lenken. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir aufs liebliche Land gefallen. Mir ist ein schönes Erbe zugeteilt worden. Sind wir hier nicht versucht zu denken, ja, als König mit all dem Luxus, den die Welt zu bieten hat, da ist es leicht, so zu beten. Aber wie, wenn er in Armut leben müsste, nicht zu wissen, ob seine Kinder am nächsten Tag etwas zu essen haben? Vor einiger Zeit erhielten wir eine E-Mail von Freunden, die im Sudan bei einer christlichen Hilfsorganisation arbeiten. Da hieß es wie folgt. Kurz nach unserer Ankunft in Juba teilte uns einer hiesigen Mitarbeiter bei unserem Morgengebet begeistert mit, dass seine Frau ein gesundes Baby geboren hatte. Leider war das Baby immer wieder krank. Vor einigen Tagen machte sich die Eltern mit dem Baby auf die 5 Stunden dauernde Reise, eingezwängt zwischen schwitzenden Menschen in dem überladenen Fahrzeug, über holprige und staubige Straßen, um das kleine Wesen zur Behandlung zu bringen. Sie wollten das Baby zum Doktor in der Nähe unseres Büros bringen, doch sie mussten enttäuscht feststellen, dass der Arzt nach Khartoum gefahren war. Als zweite Wahl brachte er das Kind ins Krankenhaus. Das Baby wurde registriert, aber es gab kein Bett. Auch im Flur war kein Platz. So verbrachten sie die Nacht mit dem kranken Kind unter einem Baum im Krankenhausgarten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie der Vater des Kleinen sich gefühlt haben muss. Aber es ist doch etwas anderes, im Gesicht der jungen Eltern zu sehen, wie sie darum kämpfen, ihre Familie vor so einem Missgeschick zu bewahren. 3 Tage später bekamen wir einen neuen Brief mit der Nachricht, dass das Baby gestorben war und sie den kleinen Sohn beerdigt hatten. Und dennoch versicherte mir der Vater, Gott ist gut. Viele Male habe ich Christen sagen hören, nicht nur in Kenia, auch in Äthiopien, Uganda und im Sudan, Gott ist gut, mitten in Leid und Armut. Viele Leute hier würden sagen, ticken die noch richtig? Ich habe den Herrn stets vor mich gesetzt, sagt der David. Vers 2 betet er, ich weiß von keinem Gut außer dir. Für ihn ist Gott sehr real, mindestens so real wie sein Palast und Gold und Silber. Für David haben Gottes Liebe und Fürsorge einen höheren Wert als alle irdischen Güter. Sein Erbteil, Haus, Familie, Job, Gesundheit, sogar der Glaube an Gott. Wie können wir uns das alles sichern? Da ist doch immer die Gefahr, etwas zu verlieren, vielleicht sogar alles. Du, Herr, bist alles, was ich habe, und du gibst mir alles, was ich brauche. Meine Zukunft ist in deiner Hand. Das ist Vertrauen. Vers 7 sagt der David, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Das ist ein Vers für schlaflose Nächte. Das kennt ihr doch auch, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und nicht mehr einschlafen kann. Was für quälende Gedanken da kommen und uns umtreiben. Ach, das habe ich heute wieder nicht geschafft. Was soll ich mit den bösen Nachbarn bloß machen? Und diesen Monat reicht das Geld wieder nicht und so weiter. Das waren sicher nicht Davids Sorgen, aber ganz gewiss hatte er andere und wahrscheinlich noch viel mehr als wir. Und dennoch hat er sich angewöhnt, in solchen Nächten Gott zu loben. Gründe dafür gibt es immer, auch für uns. Habt ihr das auch schon mal praktiziert? Probiert's doch mal. Vielleicht so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Oder einfach danken. Es gibt so viele Dinge zu danken, auch in der Nacht. Wenn uns andere Gedanken umtreiben, im Danken für kleine und für große Dinge. Man kann dann übrigens auch wunderschön einschlafen. Vers 10. Du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Denkst du auch manchmal ans Sterben? David weiß, genau wie jeder von uns hier, eines Tages werden wir Tschüss sagen zu dieser Welt. Der Deckel wird über uns zugeklappt, wir werden begraben und unsere Knochen werden verwesen. Vielleicht werde ich von den Anwesenden hier der Erste sein. Aber alle anderen werden ganz gewiss auch folgen. David wusste das auch. Aber er wusste noch mehr. Er würde nicht für immer im Grab bleiben. Du wirst mich nicht dem Tod ausliefern und mich dort einfach vergammeln lassen. Und jetzt kommt's, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. David sagt das, nachdem er über den Tod gesprochen hat. Er sagt nicht, jetzt lebe ich und dann werde ich sterben, sondern er sagt, ich werde sterben, aber dann werde ich leben. Wie kann er denn so etwas sagen? Vergessen wir nicht, David lebte etwa 1000 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, den Lazarus vom Tod auferweckte, der übrigens dann einige Zeit später wieder beerdigt wurde, bevor Jesus gekreuzigt und begraben wurde und, oh Wunder, das Grab 3 Tage später wieder verließ. 1000 Jahre davor hat der David gelebt. In diesem Zusammenhang ist es recht interessant, was wir im Neuen Testament lesen, 1000 Jahre nach David. Als Gott die ersten Christen mit seinem Geist ausrüstete, da zitiert der Apostel Petrus in seiner ersten Pfingstpredigt genau diesen Satz. Und ich will den jetzt aus dem Neuen Testament vorlesen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir Folgendes. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, jetzt zitiert er Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Warum zitiert der Petrus diese Verse? Er erklärt das seinen Zuhörern in den darauffolgenden Versen. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Was David in den Versen 8 bis 11 sagt, ist eine Prophezeiung, eine Vorhersage über Jesus, die eines Tages Wirklichkeit werden sollte. Deshalb hat der Petrus den David auch einen Propheten genannt. Gott machte dem David klar, du kannst sicher sein, David, was ich dir versprochen habe, wird wirklich passieren, auch wenn es Zeit ist. Was hatte Gott dem David dann versprochen? Das finden wir im zweiten Buch Samuel. Das war ja so, eines Tages kam der David zum Propheten Nathan und sagt zu ihm, hör mal her, ich finde das nicht in Ordnung, dass ich in einem tollen Palast wohne und Gott nur in einem Zelt mit dem, was war das, die Bundeslade war in dem Zelt untergebracht. Das war das Symbol der Gegenwart Gottes. Und ich will ihm ein schönes Haus bauen. Der Nathan fand das gut, gute Idee. Aber dann musste Gott den Nathan doch in seinem Verständnis korrigieren und ihm sagen, nee, das ist nicht Davids Geschichte mit dem Haus bauen. Das geht anders. Und das war dann Gottes Antwort im 2. Samuel-Buch. Das will ich jetzt lesen. Und da muss der Nathan dem David sagen, ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Sein Königsthron für ewig. Dein Sohn Salomon wird den Tempel bauen, aber den Thron für den ewigen König, den muss ich bauen. Der Herr wird dir ein Haus bauen. heißt es. Diese Verheißung ist der Schlüsselpunkt in der Verknüpfung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Auch der Apostel Paulus zitiert in Vers 10 in unserem Psalm am Beginn seiner ersten Missionsreise in Antiochien. Da steht in der Apostelgeschichte von Paulus: Wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, Psalms: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt in Jesaja: Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, eben jetzt kommt Psalm 16 wieder: Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und Paulus erklärt das seinem Zuhörern in den darauffolgenden Versen. Denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen unter seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Aus diesen beiden Stellen aus der Apostelgeschichte in Kapitel 2 und 13 wird uns klar, dass David von Jesus spricht. Aber nun fragen wir dennoch vielleicht: Wie kann David wissen, was in 1000 Jahren passieren wird? Erinnern Sie sich, dass der Petrus den David einen Propheten nannte? Als Gott dem David versicherte, dass einer seiner Nachkommen auf dem Thron sein werde, nicht für 30 oder 40 Jahre, sondern für immer, da ermöglichte er ihm einen Blick oder eine Vision in die Zukunft und zeigte ihm damit, wie diese Verheißung wahr werden sollte. Vers 10, noch einmal: Du wirst mich nicht dem Tod überlassen, du wirst nicht erlauben, dass dein Heiliger die Grube sehen wird oder verwese. Natürlich sind die Knochen verwest, aber David selber lebt. David sieht den Heiligen Geist kommen, Jesus, der jeden, der an ihn glaubt, vom ewigen Tod ins ewige Leben retten wird. Und deshalb hat der Evangelist Johannes diese Worte von Jesus für uns aufgeschrieben. In Kapitel 5: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Genauso meint David auch sich selbst damit: Du wirst mich nicht im Grab lassen. So kann er ausdrücken, was das für ihn bedeutet: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Und das bedeutet Freude in der Gegenwart Gottes, schon heute. Und die wird bleiben bis in Ewigkeit. Das ist der Gott, den David kennt. Du bist mein Herr. Außer dir habe ich nichts Gutes. Amen.